Achtung, bevor es hier jetzt mit der Folge weitergeht, eine ganz kurze, aber sehr wichtige Information, denn wir haben fast keine Tickets mehr. Die Zeit läuft wirklich ab, denn bald ist es schon soweit. Am 19. und 20. Juli findet jetzt das nächste Die Kunst zu leben Seminar-Event statt. Und wenn du Die Kunst zu leben nicht nur hören, sondern wirklich mal erleben und erfahren willst, dann komm und dann sei schnell und hol dir eins der wenigen verbleibenden Tickets jetzt für Fritzlar bei Kassel. Und ja, erlebe mal wirklich zwei lebensverändernde Tage hautnah mit mir und meinem Team zusammen und mehreren hunderten begeisterten Teilnehmern in einer einmaligen Lernatmosphäre. Lebensverändernde Übungen, lebensverändernde Erfahrungen, das kann ich dir versprechen. Also, wenn du dabei sein willst, klick jetzt auf den Link in den Shownotes, hol dir deine Tickets und dann sehen wir uns in wenigen Tagen persönlich in Fritzlar bei Kassel. So, und jetzt geht's weiter. Eine Frage an dich. Kannst du gut alleine sein? Oder fühlst du dich dann einsam? Immer mehr Menschen fühlen sich heutzutage einsam und können dadurch auch gar nicht gut alleine sein. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, wirklich gut allein sein zu können, um sich eben tatsächlich nicht einsam zu fühlen, egal ob man alleine ist oder mit anderen Menschen zusammen. Denn wer nicht gut allein sein kann, fühlt sich oftmals einsam, sogar wenn er mit anderen Menschen zusammen ist. Ich begrüße dich ganz herzlich heute zu dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Ja, und das heute ist eine Soul-Talk-Folge. Ich habe mit Adrian, meinem lieben Soul-Buddy, wieder mal drüber gesprochen, über ein Thema, das uns beide bewegt, nämlich tatsächlich die Kunst des Alleinseins. Wie funktioniert das? Kann man lernen, alleine zu sein und ja, gut und gerne allein sein zu können? Das sogar genießen zu können. Und falls man es lernen kann, wie könnte man es lernen? Was sind Schritte und wie funktioniert es unserer Sicht und Erfahrung nach eben auch nicht? Ich glaube, eine sehr wertvolle, tiefgründige und spannende Folge für viele Menschen. Und ich würde dich bitten, diese Folge auch gerne zu teilen mit Menschen, die dir wichtig sind, die dir am Herzen liegen, die vielleicht mit dem Thema Alleinsein zu tun haben oder auch gerade mit dem Thema Einsamkeit. Also Menschen, die sich vielleicht einsam fühlen, wenn sie allein sind. Denn ich glaube, dass in dieser Folge und in diesem Gespräch ein Schlüssel liegen kann für das, dass man lernen kann, ja, wirklich mit sich selbst verbunden zu sein und das Alleinsein zu genießen. So, jetzt steigen wir sofort ein ins Gespräch zwischen Adrian und mir. Ich wünsche dir viel Freude und ja, los geht's.
Heute sprechen wir mal über ein Thema, was, glaube ich, echt viele Menschen betrifft und irgendwie gefühlt spricht gar niemand so richtig drüber. Nämlich über das Thema Alleinsein versus Einsamsein. Wie ist es bei dir? Wie war es bei dir als Kind zum Beispiel? Hattest du Schwierigkeiten, alleine zu Hause zu sein oder war das für dich eigentlich noch nie ein Thema? Warst du eigentlich immer fast schon gerne alleine?
Das ist echt interessant, wie du das jetzt sagst. Mir ist tatsächlich in dem Moment, wo du das jetzt sagst, gerade was bewusst geworden. Und zwar, dass für mich als Kind das alleine Spielen total schön war. Ich habe das geliebt. Mhm. Wir hatten ein Haus mit einem Garten und der Garten war praktisch angrenzend an einen sogenannten Kinderverkehrsgarten. Also das heißt da, wo die Grundschulkinder, wo man Fahrrad fahren lernt und so weiter. Ne? Mhm. Sehr große parkähnliches Areal. Mhm. Und da waren immer ganz viele Kinder natürlich auch so unten, auch am Nachmittag. Und da war ich ein Treffpunkt. Und auch viele Freunde von mir, ich von der Schule und so weiter kannte, die waren da unten. Und ich war da auch oft unten. Ich war aber auch ziemlich oft dann oben bei uns im Garten und habe dort gespielt und habe dann manchmal mit denen über einen Gartenzaun kommuniziert. Und meine Mama hat dann schon auch immer gesagt, Steffen, magst du nicht runterfahren? Du, die sind doch alle unten, fahr doch runter, warum bist denn du hier oben? Und die haben mich dann manchmal auch gefragt und sogar Mütter von den Kindern haben dann über den Zaun gefragt, magst du nicht runterkommen? Und ich habe aber total gerne auch allein gespielt. Das heißt, dieses Alleinsein mochte ich als Kind total gern. Und jetzt ist mir gerade so bewusst geworden, das hat sich echt dann im Leben irgendwann verändert gehabt, weil ich irgendwann richtig Probleme hatte mit diesem Alleinsein. Und da gab es so einen Schlüsselmoment in meinem Leben, als meine Mutter dann verstorben war und so das ganze Leben ein Chaos war, da bin ich dann einmal, das war über Silvester, glaube ich sogar, bin ich da in die Karibik geflogen und war praktisch da irgendwie 10 Tage allein in der Karibik. Das war praktisch mein erster Urlaub allein sozusagen, und war eben eine sehr wilde Phase damals im Leben. Und ich weiß noch, dass diese 10 Tage wirklich die Hölle waren für mich. Also wirklich die Hölle, so dieses, du gehst allein irgendwo hin zum Essen, die anderen sitzen da, du hast das Gefühl, oh Gott, was denken die jetzt über mich? Die meinen, mich mag keiner, bei mir sitzt keiner am Tisch und so. Ich bin da meistens reingegangen, habe mal schnell vom Buffet was weggenommen, bin gleich wieder ins Zimmer gegangen. Ich hatte dann so 1-2 Phasen in diesem Urlaub, wo ich dann nach einer Zeit irgendwann mal in meinem ganzen Chaos so allein am Strand gelegen bin und da aber irgendwie dann auch mal zur Ruhe kam. Dann habe ich so ein bisschen mit den Wellen, bin in die Wellen rein und habe da ein bisschen mit den Wellen rumgetollt. Und da habe ich mir gedacht, krass, jetzt habe ich das erste Mal so 20 Minuten mal so Spaß gehabt, auch so, mit den Wellen, das hat mir Spaß gemacht. Das ist krass, alleine Spaß zu haben, das ich hatte das völlig verlernt irgendwo auch. Ne? Und ich war so konfrontiert mit mir selber, mit meinen ganzen Problemen. Es war die absolute Hölle. Aber eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke als Kind, habe ich das eigentlich genossen. Es ist interessant, wie man das verlernen kann sozusagen. Ne? Heute bin ich wieder so wie das Kind, dass ich das liebe. Wie war das bei dir als Kind oder jetzt auch als Erwachsener? Gab es da unterschiedliche Phasen auch oder wie war das?
Also tatsächlich bin ich in der glücklichen Situation, eigentlich wirklich immer bis zum heutigen Zeitpunkt gerne alleine zu sein. Und ehrlich gesagt, nicht nur gerne, sondern wirklich eigentlich fast schon zwingend notwendig. Für mich ist es manchmal auch zwingend notwendig, einfach ganz alleine zu sein. Und auch als Kind, meine Eltern haben beide immer gearbeitet. Und ich kannte es eigentlich gar nicht anders, als dass ich zum Beispiel, wenn ich von der Schule nach Hause kam, dann war ich alleine. Und das war aber nie so, dass ich mich einsam gefühlt habe, weil ich immer in so eine Community eingebettet war von meinen Nachbarn, die immer auf mich geguckt haben und so. Ne? Das heißt, ich habe mich nie unsicher gefühlt, dass ich mir gedacht habe, wo sind meine Eltern? Oh Gott, hier passiert mir bestimmt was. Sondern obwohl meine Eltern nicht da waren, habe ich mich immer geborgen gefühlt. Durch das Surrounding, durch Freunde, die dann irgendwie vielleicht auch hinten auf dem Spielplatz gespielt haben, die habe ich dann gehört vom Weiten, dachte ich mir, ja, da kann ja eh nichts passieren, sind Kumpels sind ja da, Nachbarn sind da, alles ist cool, ne? Und wenn meine Eltern da waren, dann haben die mir auch immer das Gefühl von Geborgenheit gegeben. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz enormer Punkt ist. Ich habe da mit Alina auch drüber gesprochen und Leute, die quasi sich einsam fühlen, was da eigentlich ganz, ganz schlecht ist, sagt sie, wenn man dann rät, ja, da musst halt üben, alleine zu sein. Ne? Weil das ist ja auch eine Auswirkung von Erfahrungen, die man im Leben mal ganz auf tiefster Ebene gemacht hat. Wenn man sich einsam fühlt, ne, dass man sich eben nicht gehalten fühlt, dass man sich irgendwie eben fast schon in so einem Panikmodus befindet, dass einem irgendwas passieren kann, wenn niemand da ist, sozusagen. Ne? Oder dass man eben keine Verbindung gespürt hat zu anderen. Und wir sind Koregulationswesen. Wir spüren uns auch über andere. Und wenn uns das im Leben gefehlt hat, dann kannst du dich einfach sagen, ja, dann bleib halt mal ein bisschen länger mal alleine, ne, und genieße es halt auch mal, dass niemand da ist. Ja, von wegen. Das geht halt einfach nicht, weil das System austickt, ne, ganz einfach, weil dieses innere Kind sich einfach alleine fühlt. Und vielleicht war es damals so. Ne? Bei meinen Eltern zum Beispiel war es auch so. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht eine noch größere Klatsche habe, ehrlich gesagt. Weil meine Eltern haben dann diesen Wahnsinn betrieben, mich alleine so lange schreien zu lassen, bis ich wieder eingeschlafen bin.
Ach krass.
Also meine Mutter ist 1000 Tote gestorben. So, das kannst du nicht machen. Die hat dann im Bett selbst geweint. Und mein Vater, nein, den muss man schreien lassen. Na, der muss lernen, dass dann niemand kommt, weil sonst hat der uns quasi hier am Nasenring und führt uns durch die Arena sozusagen, ne? Und heute weiß man, dass das Schlimmste ist, was du mit einem Kind tun kannst, ja, weil die schlafen nicht deswegen ein, weil sie keinen Bock mehr haben und merken, ach ja, da kommt ja gar niemand, funktioniert leider nicht, ja, dann schlafe ich einfach weiter, sondern die schlafen ganz oft aus Erschöpfung einfach wieder ein, weil sie so im Arsch sind, ja, weil ihr System so austickt, aus Angst, dass sie dann aus Erschöpfung wieder einschlafen und die Eltern denken, ach guck mal, jetzt ist ja, haha, jetzt hat er uns nur verarscht sozusagen, ne? Mhm. Ja. Und das war bei mir auch so. Meine Eltern haben, oder meine, ja, angetrieben durch meinen Vater, haben meine Eltern mich allein im Zimmer schreien lassen. Deswegen wundert mich das eigentlich schon auch ein bisschen, dass ich nicht größere Angst hatte, alleine zu sein. Auch wir hatten dann auch echt ein Haus, ein großes Haus. Und ich war dann teilweise, wenn ich alleine war, auch immer unten im Keller und habe dann da Musik gemacht und so. Da hatte ich nie ein Gefühl von Angst, so dass ich, oh, jetzt bin ich alleine im Keller und niemand ist da. Ich hatte da immer irgendwie so ein Grundvertrauen. Aber ich kenne sehr viele Menschen, die da sehr wohl ein ganz, ganz großes Problem haben mit alleine sein. So dieses, wenn niemand da ist, ticken die aus. Alina zum Beispiel, die kann da ein Lied davon singen.
Okay.
Die hatte ganz, ganz panische Angst, als sie das erste Mal alleine gewohnt hat. Okay. Sie hat gesagt, das war ganz, ganz schlimm. Eigentlich hätte sie sich freuen müssen. So, boah, mal wieder raus und so. Was heißt mal wieder? Das erste Mal raus aus der elterlichen Wohnung und so und dann alleine wohnen und so und dann Freiheit und yeah und Teenager. Null. Panik. Ganz, ganz schlimm für sie gewesen.
Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass es wahrscheinlich diese sogenannte Angst vorm Alleinsein, das ist nicht monokausal sozusagen. Das hat also nicht einen Grund, nur warum das bei ganz vielen Menschen auch so ist. Also da ist vielleicht jetzt eben das Beispiel von mir eigentlich typisch dafür, weil das, was du beschreibst, ist, glaube ich, so diese auch wenn diese Bindung fehlt und somit auch die Urbindung und das Urvertrauen, dass es dann sozusagen das Alleinsein in eine existenzielle Angst tatsächlich mündet, dass man sagt, boah krass, jetzt bin ich auf mich allein gestellt und alleine bin ich zu wenig. Eigentlich, ich brauche irgendwo diesen ganz Support, genau, und so weiter. Und durch so eine fehlende Bindungserfahrung ist dann eben tatsächlich so ein Tipp, so ja, das musst du halt einfach mal trainieren. Eigentlich nichts anderes als ein Reintrainieren in die alten Schmerzmuster sozusagen. Ne?
Ja.
Hilft überhaupt nichts, kann sogar verschlimmern aus meiner Sicht.
Absolut, ne? Absolut.
Genau, braucht eine andere Arbeit. Da ist dann so eine Arbeit wie mit Alina zum Beispiel, glaube ich, extrem hilfreich, wenn man dann eben wirklich mal sozusagen diese Traumata, die da ja eigentlich auch da sind, sogar lösen und aufarbeiten kann und dann eben ja, ganz andere Verbundenheit entwickelt. Das ist ein Aspekt. Ich glaube, es gibt aber auch bei dieser Angst vorm Alleinsein auch einen anderen Grund noch. Und das ist, in dem Moment, wo du alleine bist, bist du ein bisschen mehr auf dich selbst zurückgeworfen. Und
vor allem mit deiner eigenen Gedankenwelt.
Richtig, auch, ne? Genau. Und da ist natürlich sozusagen der Reiz von außen niedriger. Man hat weniger Möglichkeiten, sich abzulenken. Und dann reisen dir sozusagen deine Gedanken hinterher. Oder deine Seele reist dir hinterher. Und wenn du dann plötzlich mal anhältst oder zumindest langsamer wirst, dann holt dich das ein. Und dann kannst du am Anfang, so ging es mir da in der Karibik damals auch, dass der erste Tag ist noch ganz cool, ne? Also alles neu, boah geil, was für ein geiler Strand und boah hier die Palmen und man erkundet die Anlage. Irgendwann merkst du dann, dass du zum fünften Mal mittlerweile an der Anlage vorbeigehst und nach neuen Dingen suchst, aber mittlerweile kennt sich schon ganz gut aus. Und dann taucht praktisch so eine gewisse Art von ja Monotonie im Außen auf. Mhm. Und plötzlich dieser Reizentzug von außen führt dann dazu, dass praktisch dann die alten oder die inneren Themen hochkommen. Und ich glaube, dass viele Menschen heute an so einer Art inneren Obdachlosigkeit leiden. Das heißt, die haben sozusagen kein inneres Zuhause für sich selbst, egal wo die dann im Außen sind. Sie sind trotzdem praktisch unter freiem Himmel, wenn du so willst, und eben schutzlos ausgeliefert diesen inneren Gedanken, Themen und Dämonen, in Anführungszeichen, wie man das halt so nennt, ne? Und das war bei mir eben auch der Punkt, und ich glaube, das ist bei vielen Menschen der Punkt, dass das Alleinsein eigentlich verknüpft ist. Es geht gar nicht ums Alleinsein, sondern es geht darum, dass das Alleinsein was auslöst, und zwar die Konfrontation mit deinen eigenen Themen. das Anhalten, der Slowdown sozusagen des Alleinseins, die sind oft miteinander verknüpft. Und deswegen siehst du auch, dass manche Leute, wenn sie sich denn dann mal Zeit alleine nehmen, sich sehr akribisch darauf vorbereiten, wie sie diese Zeit füllen. Das heißt, da nimmt man sich 17 Bücher mit, da lädt man sich schon 17 Podcasts auch runter. Man macht Termine, man macht praktisch so eine Art Tagesplan, da gehe ich dann dahin und dann gehe ich da in die Sauna und dann gehe ich da noch zum Schwimmen und dann gehe ich da noch zum Joggen und mache noch ein bisschen Yoga. Und das ist dann sozusagen ein sehr ausgefüllter Tag alleine und dann sagt man, naja, ich mache das total gerne mal für mich alleine mal so 1-2 Tage. Ja, okay, reduzier mal die Aktivitäten. Also mal kein Handy, mal kein WhatsApp, mal kein Telefonieren, mal kein Tagesplan, mal nicht 1000 Aktivitäten, sondern mal reduziert auf dich. Und jetzt wird's spannend sozusagen. Und das ist bei mir auch der Punkt gewesen. Und da muss ich sagen, da merke ich auch immer wieder bis heute, das ist eine kleine Challenge. Mir Zeit für mich zu nehmen, ist ein ganz natürlicher Trend bei mir. Also ich liebe es, allein zu sein. Ich sage immer, ich bin allein in meiner besten Form. Aber ich merke auch, dass ich durchaus die Tendenz habe, mich in dieser Zeit dann zurückzuziehen, und zwar in eine irgendeine andere Welt manchmal auch, dass ich dann also mich anfange, mit irgendwas zu beschäftigen. Und das kenne ich natürlich und das vermeide ich dann an der Stelle auch. Und dann merke ich schon auch so, oh, okay, ja, jetzt kommen die Themen, na, jetzt kommen Gedanken, jetzt kommt eine innere Unruhe, jetzt kommen 1000 Projekte und Ziele und Vorhaben. Und das dann praktisch mal auszuhalten und auf die Seite zu schieben und dann wirklich mit sich zu sein. Ne? Also Alleinsein heißt ja All-Eins-Sein. Also, dass ich wirklich verbunden bin, zuerst mal mit mir selbst und dann vielleicht auch mit allem. Das ist dann die nächste Challenge. Ich glaube, daher kommt das Problem im Alleinsein.
Ich glaube, dass die Schnittmenge sehr groß ist von Menschen, die sagen, Meditieren ist nichts für mich, die dann auch gleichzeitig sagen, ja, Alleinsein, das kann ich auch nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Richtig. Ja, genau, weil genau bei der Meditation ist das, was passiert. Der komplette Reizentzug und du bist halt für dich.
Genau.
Und man weiß ja auch, dass man für Einsamkeit braucht, muss man nicht alleine sein.
Das ist wohl wahr. Der ganze Raum kann voller Menschen sein und fühlst dich einsam, ne?
Exakt, genau. Oder du sitzt mit jemand zusammen auf der gleichen Couch, wohnst in der gleichen Wohnung, teilst das gleiche Bett und liegst nebeneinander und fühlst dich super einsam. Es gibt eine Studie, eine aktuelle, die ist wirklich sehr aktuell, die ist aus jetzt Anfang 2025. Das ist eine amerikanische Studie und die hat herausgefunden, dass jeder zweite US-Amerikaner sich einsam fühlt.
Wow.
Jeder zweite. Bedeutet in einer Zeit, wo ja das Bevölkerungswachstum weltweit, aber auch in den großen Städten, auch in Amerika, ja massiv ist, wir noch nie im Ansatz nur so viele Menschen waren, wie wir jetzt sind, schaffen es die Leute, sich in einer Art und Weise einsam zu fühlen, wie auch wahrscheinlich noch nie. Ja, also das heißt, die Menge an Menschen und Kontakten oder auch die Häufigkeit von Kontakten hat überhaupt nichts mit dem Thema Einsamkeit zu tun, sozusagen. Ich glaube, Einsamkeit, ich weiß nicht, wie du es definieren würdest, aber für mich ist Einsamkeit, und das ist der Unterschied zum Alleinsein, eben Einsamkeit ist ein, ja, ist diese, vielleicht auch diese innere Obdachlosigkeit, aber es ist praktisch ein Entkoppeltsein von meiner Umwelt, ein Nicht-Verbunden-Sein, oder? Würdest du sagen?
Ja. Genau so hätte ich es auch gesagt, dass mir Verbindung nach etwas fehlt. Oder zu etwas fehlt, zu anderen Menschen, entweder soziale Verbindung oder eben auch natürlich Verbindung zu mir selbst. Und ich habe da vorher noch ganz kurz mit Alina drüber gesprochen und dann hat sie gesagt, es ist eine sehr, sehr spannende Frage, wenn jemand sich zum Beispiel einsam fühlt, mal auf den Schlüssel zu kommen, indem du einfach mal entweder du dir selbst die Frage stellst, was aber manchmal ein bisschen zu so Selbstbetrug führt, oder jemand stellt dir die Frage, was brauchst du? Was brauchst du denn, um dich nicht mehr einsam zu fühlen? Ja, ich bräuchte halt mal einen Partner. Okay, warum hast du denn keinen? Was glaubst du denn, warum hast du keinen Partner? Weißt du, so kommst du dann relativ schnell auf Lösungen, bis du dir vielleicht irgendwann eingestehen musst, naja, wenn ich einen Partner habe, dann klette ich mich so krass an den hin, weil der mir ja irgendwie was nehmen muss, nämlich meine Einsamkeit, nämlich, also der muss irgendwas in mir kompensieren. Und so kommt man dann schnell auf ein, auf einen Hinweis, warum man sich denn eigentlich einsam fühlt und warum man sich denn eigentlich Dinge wünscht, um verschiedene Kompensationsmuster einfach mal loszuwerden oder zu decken sozusagen. Und dann ist natürlich die spannende Frage, na und nun, na was passiert denn dann, wenn ich quasi wirklich auch für mich mal reflektiert habe, ich fühle mich einfach wirklich einsam. Also wenn jetzt zum Beispiel da 50% der US-Amerikaner sich einsam fühlen, ja und jetzt, wie geht's weiter? Wie kommt ein Mensch, der sich wirklich einsam fühlt und nicht alleine, wie kommt der in ein Gefühl der Verbundenheit? Und ich glaube einfach durch neue Erfahrungen, vielleicht in einer Gruppe, ne, dass man einfach neue Erfahrungen macht, ich bin nicht einsam, ich habe Verbindungen zu Menschen, die tief sind zum Beispiel. Ne? Weil wenn du mit einem Partner zusammen wohnst und dich trotzdem einsam fühlst, dann liegt es ja daran, dass du keine Verbindung zu dem spürst, dass da kein wahrhaftiger Austausch stattfindet, dass irgendwie auf körperlicher Ebene keine Koregulation stattfindet, dass man sich sehr selten berührt vielleicht, ne? Dass man nicht über die Themen spricht, die einen wirklich belasten, weil, kenne ich auch ehrlich gesagt, ich kenne das sowohl von meinem Elternhaus als auch in frühen Stadien in meinen Beziehungen, dass Partnerinnen von mir es nicht wollten, irgendwas anzusprechen, weil sie keinen Bock auf meine Reaktion hatten. So war es bei meiner Mutter auch. Meine Mutter hat Sachen nicht angesprochen, weil sie gesagt hat, die Schererei, die ich dann danach habe mit meinem Mann namens meinem Vater, ne, spare ich mir lieber, spreche ich nicht an. Der Klassiker. Und so verlierst du natürlich jegliche Verbindung zu deinem Partner und vereinsamst vielleicht sogar, ja?
Ja, genau. Und ich denke, dass es wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass, ne, also warum spüre ich den anderen ja vielleicht auch nicht mehr? Na, vielleicht, weil ich mich auch selber nicht mehr spüre. Vielleicht, weil ich generell keinen so guten Zugang mehr zu meinen Emotionen habe. Und in dem Moment, sogar wenn ich jemanden neben mir habe und der mir versucht, Nähe zu geben, ich diese Nähe nicht mehr entweder gar nicht mehr oder nicht mehr richtig empfinden kann, so praktisch in die Richtung, weißt du, manchmal tun ja Menschen durchaus auch etwas, um Beziehung zu leben. Wenn ich aber, sage ich mal, ein ganz ein großes Defizit habe, aber eben das, was praktisch mir gegeben wird, nur sehr begrenzt wahrnehmen kann, weil einfach mein eigener Zugang zu mir selbst, zu meinen eigenen Ressourcen, zu meiner eigenen Wahrnehmungsfähigkeit nicht mehr so gegeben ist, weil ich ein bisschen dumpf geworden bin an der Stelle auch. Und dann können die anderen Leute natürlich tun und lassen, was sie wollen. Dann werde ich dieses Gefühl der Verbindung so auch gar nicht herkriegen. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, dass Menschen wieder lernen, in Kontakt mit sich und ihren Emotionen zu kommen. Und da beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz, weil das würde bedeuten, dass man auch an die Themen ran darf, die dazu geführt haben, dass ich eben bestimmte Emotionen in meinem Leben verdränge, nicht zulasse oder vielleicht keine Nähe zulassen kann, keine Konflikte zulassen kann, mich mit Dingen nicht auseinandersetzen will und so weiter. Und ja, okay, dann versuche ich mich mit immer stärkeren äußeren Reizen irgendwo trotzdem lebendig zu fühlen. Ne? Dann entstehen Abenteuerurlaube, dann entstehen extreme Sexpraktiken, dann entsteht alles Mögliche, um irgendwie wird dann alles immer sehr sportlich und sehr krass sozusagen, um irgendwie mich oder den anderen noch zu spüren. Ja, dann kommen diese ganzen Geschichten mit diesen ganzen krassen Dominanzspielchen und das,
dass mir genau, dann wird der Schmerz plötzlich hergenommen als Vertreter.
Richtig, genau. Mhm. Das ist der Punkt, dass dann egal welches Gefühl, hauptsächlich ich habe noch ein Gefühl, ich spüre mich und ich spüre den anderen dadurch. Genau, und dann lieber Schmerz als gar kein Gefühl sozusagen. Ne? Naja, ganz brutal.
Also eigentlich könnte man sagen, wenn man Einsamkeit in sich spürt, na, wenn du da vielleicht nochmal zurückgehst in deinen Urlaub, dann kann man eigentlich sagen, dass es eine ganz, ganz wohlwollende Botschaft auch ist, ne? Einsamkeit, nämlich dass da was gesehen werden möchte. Wenn du dich einsam fühlst, kann man eigentlich sagen, dass es auch so ein bisschen zeigt, dass etwas in uns nach irgendeiner Art von Verbindung ruft. Ne? Und ich glaube, Dieter Lange hat es gesagt. Das Einzige, was wir Menschen auf der Welt wirklich wollen, ist Zugehörigkeit. Ansonsten gar nichts. Ansonsten ist eigentlich alles relativ unwichtig. Aber das Einzige, was wir wirklich wollen, ist Zugehörigkeit.
Mhm. Ja, da war damals, ich meine, das ist jetzt ja schon wieder 20 Jahre her, aber das war damals natürlich tatsächlich ein Segen, ein Zufall, ein zufälliger Segen sozusagen, weil damals gab es noch kein Social Media. Und ich sitze da in der Karibik damals und klar hatte ich ein Handy, aber damals waren auch die Tarife noch ein bisschen anders. Das heißt, man hat halt nicht irgendwie am drei Stunden am Tag irgendwie mit einem Free WLAN, WhatsApp-Call dann irgendwelche Leute anrufen können für 0 Euro. Man hat nicht irgendwelche Bilder sich hin und her schicken können, großartig. Wenn, dann war das eine MMS und die hat dann irgendwie 4 Euro gekostet, so ungefähr. Ich habe dann mit einer guten Freundin habe ich ein paar SMS hin und her geschrieben, das schon. Aber ansonsten war man im Verhältnis relativ reduziert. Ich hatte auch natürlich das ein oder andere Buch dabei. Aber auch beim Lesen kommen dann die Themen irgendwann hoch, weil der Trigger so stark war. Das heißt, ich kannte keinen. Ich wollte ehrlich gesagt auch keinen kennen. Ich war damals auch alles andere als offen. Ich lag halt am Strand und das war ein Teil in der Karibik, der wohl jetzt auch kein Entertainment großartig war, sondern es war halt reduziert einfach auch. Es war wirklich ein Chill-Out-Urlaub, eigentlich super schön. Und es gab wenig mediale Ablenkung. Das war damals natürlich super. Heute wüsste man vielleicht ein bisschen mehr, was man da alles machen könnte noch. Und das war sehr heilsam, muss ich sagen. Es war unfassbar anstrengend, diese 10 Tage. Aber ich habe in diesen 10 Tagen, glaube ich, auch eine Tür aufgestoßen damals, dass mir danach klar war, das möchte ich wieder machen. Das war zwar tough, aber das möchte ich wieder machen. Und habe da eigentlich angefangen, Kontakt mit mir aufzunehmen in diesen 10 Tagen. Und das war sehr schwierig und gelang aber, je länger der Urlaub ging, immer wieder mal in kurzen Phasen immer besser. Und ich habe das dann wiederholt und bin da dran geblieben. Und ich glaube, da habe ich mir das dann auch wieder ein bisschen zurückgeholt, damals dieses wirklich allein mit sich sein können sozusagen. Mhm. Mhm. Von dem her glaube ich schon, dass es zumindest, es ist, glaube ich, schon sinnvoll, es trotzdem zu probieren. Nicht im Sinne von, dadurch wird es auf alle Fälle besser, sondern dadurch zeigt sich, woran du arbeiten darfst.
Ja, ganz
also
genau.
Ist es, also was für eine Angst taucht da eigentlich auf? Was sind die Gedanken? Und wenn es dann eben zum Beispiel so Bindungsthemen sind oder wenn es Urvertrauen fehlt, wenn, okay, dann weiß ich, dann darf ich an der Stelle jetzt arbeiten sozusagen. Ich darf an meine Themen ran. Aber ich glaube eben nur durch die Konfrontation mit sich erkennt man eben auch, wer man selber ist und was da eigentlich fehlt. Was ist es eigentlich, diese Unruhe? Ich habe mal mit einem, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, mit einem Schlafforscher bei uns im Mentoring-Programm gearbeitet. Christoph Molzburg, toller Typ, liebe Grüße an der Stelle auch. Und der hat dann eine schöne Geschichte erzählt, weil er sagt, naja, also das Gehirn der Leute ist ja, Stichwort Dopamin, natürlich auch sehr stark geprimed auf das, dass es immer Reize kriegt. Und bei manchen Menschen halt so stark, dass sie sogar die äußeren Reize fürs Gehirn brauchen, damit das Gehirn irgendwann runterfahren kann, also einschlafen kann. Also der Klassiker, dann lässt man noch nebenbei einen Fernseher laufen. Ja. Oder man lässt noch irgendwelche Videos oder Podcasts laufen, mit denen man dann einschläft, weil praktisch mit der Stille, mit der Ruhe können die Leute nicht einschlafen. Und er hat dann erzählt, dass er eine Klientin hatte, die dann gesagt hat, weil er hat dann mit der praktischen Training gemacht, dass das Gehirn mal runterfahren kann. Da geht's dann eben los mit so stille Phasen und stille Prozessen. Und sagte, ja, sie kann das eigentlich gar nicht, weil, und sie wollte ihn mal fragen, was das jetzt eigentlich ist, weil immer wenn sie da so 10 Minuten in die Stille geht, da geht's plötzlich los, da kommen Wellen in ihr richtig hoch, so emotionale Wellen, da wird's ja teilweise heiß und kalt, da kommen 1000 Gedankenfetzen, wie ein innerer Film, der abläuft, wie so ein Horrorfilm, und sie wollte ihn fragen, sag mal, was ist denn das eigentlich? Und er hat dann so lapidar gesagt, hat er gesagt, du, das ist dein Leben, das da hochkommt, das ist dein Leben. Dann sagt sie, aber so ein Leben will ich nicht. Ja, aber so ein Leben hast du offensichtlich, ja. Weil das ist das, was hochkommt. Also jedenfalls interpretiert dein System das Leben so. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, dass man vor Angst, dass einen das übermannt oder überfraut, das gar nicht konfrontiert und sich somit der Lösung selbst entzieht.
Ne? Ja, voll. Ja, voll. Ich glaube, es ist einfach eine spannende Frage, die man sich dann selber stellen darf. Welche Verbindung fehlt mir denn vielleicht sogar? Oder eben auch durch Coaching-Fragen natürlich auch, ne, dass man da hinkommt, weil vielleicht kommt man da auch selbst gar nicht drauf. Und vor allem, was würde mir denn helfen, wieder Verbindung zu fühlen oder mich verbunden zu fühlen? Die Lea zum Beispiel, die kennst du ja auch, die war quasi als Säugling sozusagen, als Neugeborenes, wurde die sofort ihrer Mutter weggenommen, weil sie, glaube ich, sie war sogar ein Frühchen und war dann sofort in so einem Brutkasten und so und war dann einfach weg von der Mutter. Relativ lange, tagelang. Und hatte dann tatsächlich immer wieder jetzt im Laufe ihres Lebens so dieses Gefühl, obwohl ihre Mutter quasi ihre beste Freundin ist, eigentlich auch, ne, fehlt ihr manchmal so ein bisschen die Verbindung. Und dann hat sie eine Übung gemacht, die heißt Holding. Und das muss nicht mal von der Mutter selbst sein, sondern es reicht zum Beispiel, wenn eine andere Frau einfach nur quasi den Schoßraum zur Verfügung stellt, und da kann sie einfach nur ihren Kopf reinlegen und sich da einfach geborgen fühlen. Und sie hat geweint wie ein kleines Kind. Hm. Sie hat sich dann einfach da reingelegt und hat sich halten lassen. Und dieses Gefühl, was wie so ein Puzzlestück gefehlt hat noch, um wieder Verbindung zu spüren zur Urquelle, zur Mutter, ne, zur Mutter Erde, zur Mutter aller Mütter, so zu ihrer eigenen Mutter. Geht es auch eben über diese Körperarbeit, ne, über dieses körperliche sich verbunden fühlen, über dieses Halten, über diese, ne, in Alinas Welt heißt es eben, über diese Co-Regulation, um sich dann wieder selbst regulieren zu können, die gewisse Selbstregulation. Und man kann, wenn Leute einfach alleine austicken, ne, weil sie sagen, ich krieg Panikzustände, ich krieg Panikattacken, wenn ich alleine bin, dann ist eben genau, das haben wir vorher schon gehabt, so dieses, ja, dann musst du halt da durch, ne, dann musst du halt mal ein bisschen beißen, so, ne, wie im Sport so. Wie du sagst, es macht schlimmer. Was es braucht, ist eine Gegenerfahrung, weil anscheinend die Selbstregulation nicht funktioniert. Also ist es sehr, sehr oft sehr heilsam, in sowas wie eine Co-Regulation zu gehen. Entweder in eine Gruppe zu gehen, wo sich Menschen auskennen, sei es eben Emotional Release Sessions, oder muss gar nicht Emotional Release sein. Es geht auch eine andere traumasensible Arbeit, ne, wo du dich einfach mal ganz kurz fallen lassen kannst, wo du einfach mal dich halten lassen kannst und dann das Gefühl hast, mir passiert einfach nichts. Ich bin safe. Und dieses Gefühl nimmst du dann in dir mit und kannst dich damit, mit dieser Erfahrung, mit dieser neuen, auch dann selbst regulieren. Aber wenn du diese Erfahrung gar nicht kennst, sozusagen, ne, wie sollst du dich damit, mit diesem inneren Anteil von mir passiert nichts, wenn du die Erfahrung nicht gemacht hast, da kannst du dich gar nicht selbst regulieren.
Und deswegen, weißt du das, wie oft sie das dann gemacht hat, sozusagen die Lea? Also ist das dann eine Sache, die man in der Regel dann einmal macht und dann sozusagen ist da schon was geheilt, oder ist das dann eben super individuell und das muss man dann regelmäßig machen? Also wo führt das hin, sozusagen?
Also bei Lea war es wirklich so, sie hat dann, glaube ich, minutenlang, also reicht wahrscheinlich gar nicht, halbe Stunde, keine Ahnung, einfach geweint, bis hin zu Heulanfällen fast schon so, ne, weil dann das System gemerkt hat, was da alles fehlt. Und hat das alles einmal, das nennt sich ja auch eben in der Emotional Release, nennt sich das eben festgesetzte Gefühle oder nicht zu Ende gefühlte Gefühle dann zu Ende gefühlt. So dieser Schmerz, ist doch unglaublich schmerzhaft und tragisch für ein Kind, dass sie am Anfang die Verbindung zur Mutter nicht hatte. Das ist traurig, das kann man nicht einfach wegwischen und sagen, jetzt stell dich nicht so an, sondern das ist einfach unglaublich schmerzhaft. Und als Kind können wir das nicht zu Ende fühlen, weil wir es gar nicht checken. Also klemmt irgendwas im System. Und das dann zu Ende zu fühlen, ist ganz oft dieser Release, ne, dieses Loslassen von diesem, ach, wow, jetzt ist alles easy. Und ne, einmal kurz mit Alina unterhalten, die kann dir 10 Stories erzählen, wo sich nach einem so einem Erlebnis von gehalten werden, von loslassen, von da reingehen nochmal, und zwar eben in Verbindung mit anderen, nicht alleine, sondern eben in Verbindung mit anderen, da reinzugehen, anzuschauen, akzeptieren, dass es so war, annehmen und dann loslassen. dass sich da Leben verändern. Und zwar komplett. So nach dem Motto, ich hätte nie gedacht, dass mein Leben mal so sein könnte, dass ich fast schon Bock drauf habe, mal wieder richtig alleine zu sein, ohne mich einsam zu fühlen. Also ne, das ist einfach, es braucht was dazu. Wenn man das Gefühl hat, ich sterbe in Einsamkeit und ich brauche immer irgendeinen Reiz, es hilft, glaube ich, in den wenigsten Fällen dann zu sagen, ja, das wird schon. Na, wie mein Vater, der irgendwie in der Dusche einen Schlaganfall hatte, weil ihm quasi der Arm runtergefallen ist beim Duschen. Und dann hat er sich gedacht, ich setze mich halt einfach die ganze Nacht in den Stuhl und schaue Fernsehen, das wird dann schon wieder. Ne? Hm. Also so, das ist, ja, mein Vater war der Meister darin, ist ja alleine gekommen, wird auch von alleine wieder gehen, so nach dem Motto. Ne? Also diese Perfektion in Ignorieren, so, ne? Deswegen wurde er auch nur 63. Ne? Also das funktioniert nicht lange. Sondern
richtig.
Und dementsprechend auch da funktioniert es nicht, das wegzuignorieren. Weil das ist so festgesetzt, das ist so tief.
Ja, ist gut, wie du das erklärst. Ich glaube auch, was da auch dazu kommt, ist wahrscheinlich, genau, man darf es nicht wegignorieren und man darf es auch nicht auf eine bestimmte Person projizieren, dieses Thema. Also weißt du, was ich meine, wenn du jetzt so ein Gefühl hast von fehlender Verbundenheit zum Beispiel und dir das eigentlich wünscht und jetzt bist du in der Partnerschaft und du wünschst dir jetzt diese Aufmerksamkeit, diese Verbindung und so weiter so sehr am ehesten von diesem Partner und derjenige kann vielleicht nicht oder versucht es vielleicht, aber es kommt nicht so an, weil dieserjenige sozusagen dieses Stückchen, was dir fehlt, gar nicht beitragen kann, weil es gar nicht seine Aufgabe, seine Rolle ist sozusagen, ne? Weil die partnerschaftliche Liebe dann an der Stelle eben sozusagen eher ein Viereck ist und kein Dreieck und dir fehlt vielleicht halt das Dreieck, damit dein Mosaik rund wird sozusagen, so stelle ich mir das vor, weißt du, also wenn sozusagen diese Urerfahrung von Verbundenheit zum Beispiel mit der Mutter fehlt, dann kann dich dein Partner als Mann jetzt zum Beispiel so sehr lieben und so weiter, wie er will. Trotzdem kann er, sage ich mal, diese Lücke nicht schließen und es ist auch gar nicht seine Aufgabe. Und jetzt, wenn man sozusagen aber dieses Fehlstück sozusagen auf ihn projiziert, dass man sagt, ja gut, dann müssen wir halt dann, was weiß ich, eine Paartherapie machen, dann muss er sich halt mal ein bisschen mehr anstrengen, dann müssen wir mehr reden. Nee, du darfst sozusagen selbst heil werden. Das ist, glaube ich, so dieser Punkt. Und da darfst dann eben auch mal vielleicht eine andere Person oder Intervention oder wie du sagst, ne, so eine traumasensible Arbeit sein mit einer entsprechenden Person, die dann dir hilft, dass du selbst diesen Kreis schließen kannst von dem, was damals halt nicht geschlossen werden konnte und was du auch selbst vielleicht in dem Moment alleine für dich nicht schließen kannst, weil du selbst auch dieses Stückchen nicht hast, weil du gar nicht weißt, wie du das herbringen kannst. Dann braucht es eben so ein Setting, wo das dann eben erzeugt wird an der Stelle.
Ja. Ja, und es gibt ja auch die weibliche und die männliche Urwunde. Ne? Das heißt, ich glaube, da braucht es dann eben auch immer dementsprechend die Energie, um genau das auch zu heilen, so eine Urwunde, die man vielleicht noch in sich trägt, ne? Wie du sagst.
Erzähl mal, was das ist, die männliche und die weibliche Urwunde.
Naja, also einfach Themen, die quasi über viele, viele Generationen einfach geschlechterspezifisch sozusagen übertragen wurden. Ah, okay. Zum Beispiel Unterdrückung der Frau und so weiter, ne? Okay. Sowas meinte ich.
Ja, verstehe.
Genau. Oder bei Männern so dieses hart sein und nicht weinen dürfen und so weiter. Das ist auch im Prinzip eine Art von Urwunde, so, ne? Wir müssen irgendwie sein, anscheinend.
Ja. Ja, klar. Okay.
Und gibt ja mittlerweile auch, ehrlich gesagt, erst vorgestern hat mich eine Mail erreicht von jemandem, der gerne in den Podcast kommen würde, der genau über das Thema sprechen möchte. Mhm. Nämlich, dass es das auch bei Männern gibt. Dass es mittlerweile auch echt Formate gibt und Seminare gibt, wo Männer endlich mal weich sein dürfen. Wo Männer endlich mal loslassen dürfen, mal weich sein dürfen, mal weinen dürfen, sich mal fallen lassen dürfen, weil sie das sonst eigentlich gar nicht dürfen in der Gesellschaft.
Ja, und dann auch manchmal ins andere Extrem rutschen, dass sie zu weich werden an vielen Stellen und der gesunde männliche Anteil dann fehlt zum Beispiel.
Genau,
wie auch bei Frauen. Wie bei Frauen auch, die dann plötzlich sozusagen diesen männlichen Anteil manchmal zu stark spielen und dann versuchen, die stärkeren und besseren, erfolgreicheren Frauen zu werden, mit den Männern aufzuschließen, mit Männerstrategien, anstatt die eigene Weiblichkeit dazu zu nutzen und die Balance sozusagen zu finden. Ne?
Ja, voll. Mhm. Ich glaube auch, Stichwort Partnerschaft nochmal, ich hatte letztens einen Post gemacht, Ich muss 100% glücklich sein, um meinen Traumpartner anzuziehen. Ich sag, das ist ein Riesenschwachsinn.
Absolut.
Ehrlich gesagt.
Absolut.
Weil ich glaube, dass wir eben auch in einer Partnerschaft uns ganz oft noch viel, viel besser kennenlernen können, weil der Partner ungewollt irgendwelche Trigger drückt, irgendwelche Knöpfe drückt, die er gar nicht drücken möchte, nur weil er halt einfach da ist sozusagen. Ne? Und wenn wir alleine sind, dann drückt die niemand. Das heißt, wir können uns gar nicht kennenlernen eigentlich im Prinzip, wenn da niemand ist, der auch mal solche Schattenanteile aktiviert in uns. Ne? Weil selbst sind wir dann ganz oft in so einer Komfortzone, dass wir die nicht freiwillig drücken. Ne?
Das ist ein guter Punkt, was du da sagst, weil das sind so viele Glaubenssätze und Botschaften teilweise unterwegs, die da eigentlich auch aus unserer eigenen Branche so ein bisschen gestreut werden, die mir auch ganz schön aufstoßen manchmal. Also zum Beispiel dieses, du kannst dir erst einen anderen lieben, wenn du dich selbst liebst. Das ist so ein zum Himmel schreiender Bullshit. Man kann sehr wohl einen anderen Menschen lieben. Und zwar wie der Teufel kann man den lieben, auch wenn man sich selber überhaupt nicht liebt. Genau daran scheitern ja so viele Menschen dann eben auch, dass sie jemand anderen unfassbar lieben und sich aufopfern geradezu für den, aber sich das selbst nicht geben. Dass das natürlich dann in einer Partnerschaft, diese mangelnde Selbstliebe, auch eine Auswirkung hat und natürlich auch zu einer Belastung und zum Problem für die Partnerschaft wird, vollkommen klar. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber wie du sagst, durch die Partnerschaft habe ich die Chance, mehr von mir selbst zu erkennen und genau, mich durch die Partnerschaft selbst schneller zu entwickeln, als ich es ohne die Partnerschaft könnte. Das heißt, ich muss eben, wie du sagst, eben nicht 100% glücklich sein, mich 100% selbst lieben, dass ich sozusagen qualifiziert bin, jetzt auch in irgendeine Beziehung gehen zu dürfen und so weiter. Ja. Ne?
Genau.
Aber weißt du, was ich glaube? Das ist eine Geldmacherei. Das ist eine Marketingstrategie, dass man Leuten sagt, ja, okay, also du, ich weiß ja, du würdest eigentlich den richtigen Partner gerne suchen oder du hast in deiner Partnerschaft Probleme. Das liegt natürlich an dem, dass du dich selbst nicht 100% liebst. Also kommst du in mein Programm, da lernst du 100% Selbstliebe und so weiter und so fort. Und man verspricht den Leuten ein Ziel, das sie so wahrscheinlich nie erreichen. Ja, weil wer ist denn zu 100% in der Selbstliebe? Und am besten dann auch noch natürlich immer. Ja, und dann natürlich noch schön einen Vergleich aufbauen von anderen Leuten, die es wirklich sind tatsächlich. Auch dann bringt man irgendwelche krassen Beispiele und man hält den Leuten ein Würstchen vor die Nase, ein veganes natürlich, dass man ihnen dann aber immer wieder wegzieht, wenn sie schnappen sozusagen. Ne? Und so kommen die Leute nie ans Ziel. Und das ist echt, das ist pervers teilweise, was da mit den Leuten gemacht wird. Das ist auch eine Form von Missbrauch. Ne?
Ohne Frage, ja klar.
Ja.
Letztens habe ich, ich glaube, habe ich das hier schon mal erwähnt, aber der Spruch, der trifft einfach auch so krass auch auf diese Branche zu manchmal. Und zwar in der Automechanikwerkstatt stand ganz groß ein Schild, das hieß, habe ich dir glaube ich schon erzählt, oder?
Nee.
Your crash is my cash.
Geil. Ja, so ist es.
Und das fällt mir gerade dazu ein, ne?
Ja, so ist es. Oder wie ein, ich sage jetzt mal so, Unternehmen nicht, ein Firmenkunde von früher von mir aus dem Pharmabereich, habe ich mit dem Europa-CEO ein Mittagessen dann gehabt nach meinem Vortrag und dann habe ich zu ihm damals den Satz gesagt, was halten Sie eigentlich von dem Satz, ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde? Und er guckt mich an und sagt, ja, so ist es. Das war die ganze Reaktion dazu. Kein Für, kein Wider, keine Argumentation, gar nichts. Ja, so ist es. Also den Rest kann man sich denken. Ne? Man kann, die Geschichte geht praktisch weiter, deswegen wollen wir keine Patienten heilen. Ne? Also das ist echt gefährlich, dass man auch erkennt, dass einem die Leute vielleicht irgendwo auch Themen einreden oder einen auf eine Fährte locken, wo man nie zu einem Ziel kommen kann, weil es einfach gar nicht sein darf. Weil stell dir mal vor, das würde mich mal interessieren, was du denkst, stell dir mal vor, wir könnten so einen Knopf drücken, wo wir es schaffen, dass die ganze Welt, jeder Mensch für eine Stunde, also jeder gesunde Mensch, der sozusagen jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit Hilfe braucht, jeder gesunde Mensch jeden Tag eine Stunde einfach nur für sich sein kann. Also eben dieses Alleinsein. Wie würde sich die Welt nach einem halben Jahr verändert haben? Das ist ja mal eine spannende Frage. Was denkst du denn, was dann passieren würde? was sich das überlegt. Also du nimmst praktisch jeden Menschen für eine Stunde mal aus dem Hamsterrad der Aktivität, aber auch der Beziehungen raus und du bist mal eine Stunde am Tag nur mit dir alleine, wie in so einem dunklen Raum sozusagen. Ohne Ablenkung, ohne Handy, ohne alles. Was würde da in der Welt passieren? Was glaubst du denn, was da passieren würde?
Ja, ich glaube, es wäre ein Tsunami an Erkenntniswellen, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Am Rollen und tja, was würde dann passieren?
Ich glaube, die Welt würde langsamer werden. Also nicht nur, weil in der Stunde nichts passiert, ja, sondern deswegen, weil die Leute vielleicht zumindest eine kritische Masse zur Besinnung kommen würde. So nach dem Motto, oh, stopp mal, was machen wir hier gerade? Mhm. Also ich glaube einfach, dass dieses Anhalten und sozusagen die Seele nachreisen lassen sozusagen, ne, so ein unfassbares Heilungsprogramm für diese Welt wäre an der Stelle. Weil wir haben so unseren Rhythmus verloren, generell durch, die Leute sind so beschäftigt, aber sie haben keine Aufgabe. Das ist das Problem, weißt du? Und wenn ich so auf der Überholspur bin und dann auch immer noch nach immer mehr suche und so weiter, manchmal ist halt, wie es so schön heißt, ne, ist weniger mehr. Und in diesem Alleinsein kann man das, glaube ich, halt am besten erfahren, dass es tatsächlich dann auch wunderschön ist, wenn man zum Beispiel einen zweiten Menschen oder ein Team, eine Familie oder wen auch immer hat, mit dem man seine Zeit genießen kann. Aber eigentlich fühlt man ja sich selbst in einer Beziehung mit anderen. Und wenn ich tatsächlich mich selbst nicht gut fühlen kann, dann fühle ich früher oder später mich auch oft eben in Beziehungen selbst nicht gut. Ich fühle nicht dich nicht gut, sondern ich fühle mich nicht gut in der Beziehung.
Ja, ja.
Sozusagen, ne?
Ja, voll.
Und das ist, glaube ich, so einer der großen Schlüssel. Das wäre so heilsam für die Welt, dieses zwanghafte Anhalten. Deswegen, jeder hat ja immer so Angst vor dem Blackout sozusagen, ne? Wenn da der Strom ausfällt und so weiter, durch irgendwelche Hackerangriffe oder so. Wäre natürlich auch gerade für Leute, die jetzt medizinisch in irgendwelchen Geräten hängen oder sonstige Dinge, wäre natürlich eine Katastrophe. Aber wenn wir das mal wegnehmen, ich glaube, so ein Blackout wäre auch heilsam an manchen Stellen. Wenn man vorher so einfach mal 3 Wochen kein Internet.
Gibt's nicht irgendwie mittlerweile auch den Trend zu solchen Retreats, wo Leute einfach tagelang in irgendeiner dunklen Höhle sind?
Richtig. Ich habe mal ein Interview mit jemand gemacht dazu auch, ja, die das gemacht hat, ja, die hat das beschrieben.
Ich glaube, da flasht sich hinterher komplett weg. Erstmal, wenn du dann wieder in den normalen Alltag gehst, oder? Kann ich mir vorstellen, weil du verlierst ja jegliche Verbindung zu, was für eine Tageszeit ist eigentlich. Richtig. Und
ja, da war es besonders interessant, dass die erzählt hat damals, dass so nach so 2-3 Tagen es dann so war, dass sie auch, durch das, dass da halt stockdunkel ist, logischerweise in der Höhle, dass man dann auch das Gefühl für die eigenen Körperdimensionen verliert. Also so diese eigenen Körpergrenzen, die wir natürlich haben, die uns bewusst sind, die werden dann irgendwo, oder bei ihr war es zumindest so, dass es dann verloren wurde und dann irgendwo so eine Art Grenzenlosigkeit irgendwo auch entstanden ist. Ne? Eine ganz besondere Erfahrung scheint es gewesen zu sein. Ne?
Aha.
Also total interessant. Da wird da dann das Essen praktisch 2-mal irgendwie in so ein Dings irgendwie reingestellt sozusagen. Also man passt schon auf dich auf, ne? Und rein theoretisch könntest du auch natürlich raus, aber bist dann nicht gefangen. Aber sehr heftig. Muss ich ehrlich sagen, wäre sogar mir zu krass, ehrlich gesagt. Aber irgendwie ein bisschen spannend finde ich es schon auch.
Ja, ist schon wild. Wow. Was ich noch sagen wollte, zum Abschluss vielleicht, diese Geschichte mit, dass der Partner irgendwas kompensieren muss oder wie auch immer, ne, in einer Partnerschaft, oder dass ich mich 100% ready fühlen muss, um in eine Partnerschaft zu gehen, oder dass eine Partnerschaft ein Potenzial der Heilung auch natürlich ganz klar hat. Ich glaube, dass es da sehr, sehr wichtig ist, kann ich denn das vielleicht gerade sogar aufgrund dessen, dass ich mich schon mit meinen eigenen Themen beschäftigt habe, kommunizieren? So, hey, wenn ich zu meinem Partner gehe und sage, ich fühle gerade echt ein krasses Bedürfnis nach irgendeiner Umarmung, kannst du mich mal irgendwie halten ganz kurz? Ich habe das Gefühl, ist gerade sehr wichtig für mich, dann ist das ja was anderes, wie wenn ich immer so subtil an meinem Partner andocke und der eigentlich das gar nicht mitbekommt, was ich quasi für Löcher durch ihn stopfe sozusagen, sondern diese ganz ehrliche Kommunikation, und das geht natürlich nur, wenn ich meine eigenen Themen auch anschaue und kenne und merke, was da gerade hochkommt. Nur dann kann ich ja ganz ehrlich, auch radikal ehrlich kommunizieren, was gerade in mir los ist, ne? Und dann kann der Partner immer noch selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Ich glaube, gefährlich wird es dann, wenn das solche Co-Abhängigkeiten werden, so Deals werden, wo keiner was ausgesprochen hat, wie der Deal eigentlich aussieht, sondern das ist so, man hat sich so eingeschliffen, so, ne?
Ja, absolut. Super wichtig. Also auch generell Bedürfnisse zu kommunizieren, ne? Also auf der einen Seite das, wie du sagst, ne, dass jemanden sorgen können und auch sorgen dürfen, dass man vielleicht dieses Bedürfnis hat, jemanden angenommen zu werden. Auch das andere zum Beispiel, ich möchte gern alleine sein jetzt.
Boah, da kenne ich ungefähr einfach 5 Leute, die dann das komplett auf sich projizieren und sagen, was habe ich denn falsch gemacht? Ne? Also das gibt's in der Welt dann quasi gar nicht, dass der andere einfach nur mal das Bedürfnis hat, alleine zu sein, ohne dass es einen Funken mit dem anderen zu tun hat.
Ja, absolut. Und deswegen wird das so oft auch nicht ausgesprochen, weil man ja die anderen nicht verletzen will.
Ja.
Und damit meine ich auch übrigens durchaus mal zum Beispiel alleine in den Urlaub zu fahren. Das ist ja in einer Familie eigentlich, also ein gesellschaftliches No-Go. Stell dir mal vor, ne? Wir haben so eine klassische deutsche Familie, da gibt es 1-2 Kinder und da sagt jetzt die Mama oder der Papa, ist egal, du, ich fahre jetzt eine Woche allein in Urlaub. Ja, vielleicht jetzt nicht morgen, weil es braucht ein bisschen Planung und so weiter, aber das ist praktisch eingeplant. So, ja, wo ist denn dein Mann oder wo ist denn deine Frau? Ja, die ist im Urlaub. Wie, alleine? Ja, ja. Aber warum? Warum nicht mit euch? Habt ihr ein Problem? Gibt es eine Ehekrise? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Also es ist so vollkommen gesellschaftlich nicht akzeptiert oder nicht gelernt, sagen wir mal so auch. Ne? Das finde ich auch so wichtig. Muss ja auch nicht gleich irgendwie eine 14-Tage-Reise sein, aber vielleicht einfach mal 1-2 Tage allein zu sein und sich diese Zeit zu nehmen und das aber auch halt dann zu kommunizieren und sich nicht mit Ausreden rauszuwinden, sondern nach dem Motto, ja, nee, ich bin beruflich noch ein bisschen unterwegs, ich habe da noch einen Termin. Und nur um sich sozusagen so künstlich einfach so eine Me-Time dann irgendwie so zu ergaunern. Ne?
Ja, ja.
Total wichtig, Bedürfnisse zu kommunizieren auch, ne?
Voll, voll, voll. Und wenn man eben nicht einsam, wenn man nicht allein sein möchte, sondern wenn man sich einsam fühlt, glaube ich, haben wir heute auch ein bisschen Impulse streuen können, dass es eigentlich, glaube ich, in der Regel über eine andere Erfahrung, über Koregulation, dann einfach eine gute Lösung sein kann.
Ja.
Da hinzugucken, was denn mich in die Verbindung bringen würde eigentlich oder was mir fehlt im Prinzip, um mich verbunden zu fühlen.
Richtig, absolut, ja.
Und ich glaube, wenn man das auch heilt, kommt auch Meditation ganz schnell aufs Tablett, weil das geht dann auch plötzlich.
Genau, das ist dann die Folge von dem, dass man plötzlich auch diese Dinge genießen kann, besser zulassen kann, ja, dass man einfach mal sein kann. Ne? Ja.
Ich war letztens in München auf dem Vortrag von dem lieben Veit Lindau. Der hat hier einen Vortrag gehalten und radikal ehrlich einfach alles erzählt, wie es in seinem Leben so ist gerade und so, auch was scheiße ist und so, ne? Und der hat am Ende gesagt, und wer hier in diesem Raum noch nicht angefangen hat zu meditieren, der fängt bitte heute damit an. Das ist das Allerwichtigste, was man für sich selbst ab heute bis in alle Ewigkeit tun kann. Wer es nicht macht, der wird es schwer haben. Fand ich auch spannend. Einfach so in den Raum. Deswegen ja, kann ich aber auch nachvollziehen.
Ist der Fight. Der Fight ist radical.
Aber ich kann die Aussage nachvollziehen, ja, muss ich ganz echt sagen.
Ja, ja, absolut. Ich glaube, dass das so als Ansage an die Leute, glaube ich, vielleicht nicht der ganz optimale Approach. Also es wäre zumindest nicht mein Approach, aber im Kern weiß ich, was er meint und ich würde dem zustimmen. Menschen, die in der Zukunft nicht in der Lage sind, mit sich selbst gut klarzukommen und diese innere Mitte und Ruhe zu finden, die werden in dieser sehr turbulenten Welt, die uns immer mehr in einen anderen Bereich auch führt, natürlich vollkommen das Zentrum und die Bodenhaftung und sich selbst verlieren. Das ist vollkommen richtig. Es braucht ein eigenes Regulativ und da ist Meditation einer der wichtigen und guten Wege. Ja.
Genau, es ist ein Selbstregulierungstool und wenn man das aber gar nicht kann, dann geht der Weg über die Co-Regulation. Ich glaube, das könnte so die Quintessenz von heute sein.
Absolut, absolut. Mhm. Cool. War eine schöne Folge, finde ich.
Danke fürs Eintauchen, danke fürs Mitnehmen auch in deine Urlaubswelt.
Ja, danke.
Geil.
Bis zum nächsten Mal.
Jawohl.
Mach's gut.
Du auch.
Ciao.
Servus.